Ich war am letzten Sonntag mit dem Thema Gemeinschaft gestartet. Es lag mir und liegt mir weiterhin sehr auf dem Herzen, da von der Heiligen Schrift her diese Gedanken mit euch zu teilen. Ich meine, das Corona hat Gemeinschaft ja wirklich völlig verhindert. Und ich dachte, ich muss euch nicht sehr überzeugen, wie normal Gemeinschaft ist. Ja, das haben wir alle emotional mehr und mehr gespürt, dass wir so geschaffen sind, Gemeinschaft zu leben. Das ist etwas, das braucht vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber wir brauchen es alle. Wir können eigentlich ohne Gemeinschaft auf Dauer nicht gesund leben. Deswegen ist diese Frage nach den Verhältnismäßigkeiten durchaus auch eine berechtigte Frage. Ob nicht mehr Menschen auf Dauer krank werden durch diese Trennung. Ja. Also das ist nicht aus der hohlen Hand genommen. Aber jetzt gucken wir, was Gott uns dazu sagt, was unser Vater im Himmel dazu sagt und unser Herr Jesus Christus. Gemeinschaft, oder ich sage mit anderen Worten Gemeinde Jesu, konkrete Gemeinde. Übrigens, es gibt zwar die weltweite Gemeinde, aber die weltweite Gemeinde wird immer konkret in der konkreten Gemeinde, in der örtlichen Gemeinde, sonst gibt's Gemeinde nicht. Also wenn wir von Gemeinde reden, von Gemeinde Jesu, die gibt's Gott sei Dank auf der ganzen Welt, aber es gibt sie immer nur konkret, sonst ist sie nicht Gemeinde. Sonst ist es nichts. Ja? Also das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde, ich werde meine Gemeinde bauen, und übrigens die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen, dann spricht er von ganz konkreten Zusammenleben von seinen Jüngern auf der ganzen Welt. Aber Gemeinde ist die Lösung für alle sozialen, politischen und wirtschaftlichen Nöte, wenn Gemeinde, ich sage jetzt mal, viele Menschen zur Gemeinde gehören, in einer Stadt, in einem Land, diese Nation wird es besser gehen, als wenn das nicht der Fall wäre. Am Ende, wenn Jesus wiederkommt, wird er er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen, auf der wir mit ihm zusammen leben, aber wir werden dort miteinander ganz real leben. Und wir werden, da bin ich fest überzeugt davon, wir werden genauso Tätigkeiten nachgehen, aber das wird von Jesus regiert und wir werden jeder dort, wo er steht, mitregieren. Und das wird perfekt sein, weil er es einfach kann, optimal kann und uns dazu mit hineinnehmen wird. Aber auch hier schon in dieser gefallenen Schöpfung wird Gemeinde, je mehr sie eine Gesellschaft prägt, wird sie gute Frucht bringen in dieser Gesellschaft. Wie einfach im Grunde Gemeinde durch Jesus geleitet wird, sehen wir, er kann das ganze Zusammenleben der Menschen, seiner Menschen jedenfalls, die auf ihn hören, in einem Gesetz zusammenfassen. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Bumm. Das ist Gesellschaft. Hast du dir schon mal überlegt, wie viele Gesetze es gibt? In unserem Staat zum Beispiel. Das weiß eigentlich niemand. Weil niemand hat mehr den Überblick, wie viele es gibt. Ja. Alle Rechtsanwälte zum Beispiel müssen sich spezialisieren. Weil keiner, die haben schon zu tun, ein Aufgabengebiet, die ganzen Gesetze, die dazu gehören, zu überblicken. Wir kennen die meisten dieser Gesetze gar nicht. Ja. Wir können die gar nicht alle einhalten, sozusagen. Ich will damit einfach nur zeigen, wie kostbar es ist, mit Jesus in Gemeinschaft zu leben und durch ihn miteinander. Und auch, wie einfach es ist. Das hat eine ganz wunderbare Qualität. Und es ist wirklich einfach. Ich weiß nicht, ob ich die Zählung überhaupt angefangen hatte, aber ich bin jetzt bei meinem fünften Punkt. Jede neue Generation muss durch den Geist Gottes geboren werden, um zur Gemeinde Jesu zu gehören. Es ist einfach so, dass meine Kinder nicht deswegen Christen sind, weil sie meine Kinder sind, sondern sie sind dann Christen, wenn sie Kinder Gottes werden. Das ist so einfach, aber das ist so fundamental wichtig. Ja, auch für uns ganz konkret Gemeinde, wir müssen unsere Kinder im Glauben erziehen. Das ist ein Auftrag, aber das hat noch nichts damit zu tun. Das ersetzt nicht, dass sie Step by Step sich selber in ihrem Herzen für Jesus entscheiden. Und wenn sie in ein gewisses Alter kommen, dann eine ganze Entscheidung treffen, dass sie ihr Bekenntnis auch in der Taufe ausdrücken können, ich gehöre Jesus. Aber wir können nicht das umdrehen, wir können nicht sagen, weil sie meine Kinder sind oder weil wir sie als kleine Kinder oder als Säuglinge getauft haben, deswegen sind sie Kinder Gottes und gehören zur Gemeinde. Das funktioniert einfach nicht. Das bestätigen einfach die Früchte. Gott stellt sich dazu nicht, sondern er stellt sich dazu, dass er durch seinen Geist seine Menschen neu macht, wenn er sich ihm zuwendet. Und dann gehört er auch zur Gemeinde. Wie gesagt, unsere Kinder im Glauben erziehen, oder das heißt eigentlich ihnen den Glauben, den Weg beibringen, damit sie sich entscheiden können. Ich kann mich ja nur entscheiden, wenn ich Informationen darüber habe, wer der Herr ist, wie es geht, mit ihm zu leben, was es bedeutet, mich zu entscheiden. Das lernen unsere Kinder von klein auf, weil wir sie mitnehmen in Gemeinde. Und das ist unser Auftrag. Aber dass sie dann irgendwann wirklich zur Gemeinde gehören, ist ein Schritt des Glaubens, dass sie ihr Leben Jesus Christus auch ganz anvertrauen. Das können sie schon als Kinder. Aber irgendwann musst du als Erwachsener, junger Erwachsener, wie auch immer, diese Entscheidung für dich dann auch komplett treffen. Ein sechster Punkt. Darüber hat Markus kürzlich schon gepredigt. Die Gemeinde Gottes gründet immer in einem Bund. Und das gilt schon für die Gemeinde des Alten Testaments, für die Gemeinde Israel. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen, wie es in der Heiligen Schrift beschrieben ist. Ja, Abraham musste Tiere schlachten, sie auseinanderschneiden, zu zwei Hälften hinlegen und dann ging Gott durch diese Tierhälften hindurch in der Form von einer, ich sag's mal, irgendeine Form von Feuer, Ofen ist es an einer Stelle übersetzt, an anderer mehr wie eine große Fackel oder wie auch immer. Und ist Abraham auch durchgegangen oder nicht? Er ist nicht durchgegangen. Abraham hat geschlafen. Das hat Gott gemacht. Ja. Das will sagen, der Bund, in den wir hineingenommen werden, im Alten Bund wie im Neuen Bund, ist ein einseitiger Bund. Ein Bund, den Gott mit dir und mir schließt und er allein ist der Garant für diesen Bund. Du magst tausendmal versagen in deinem Leben als Christ. Aber Gott hält den Bund mit dir, weil der Bund geht nicht von dir aus. Er trägt dich bis ins ewige Leben. Das ist wunderbar, dass dieser Bund nicht, also der Bund, in dem bist du mit hineingenommen, aber so, Gott hat dich, er hält dich, er nimmt dich mit, er ist immer treu, wenn du Purzelbäume schlägst, in die verkehrte Richtung, was weiß ich, er trägt dich, er wird dich nie verlassen, es ist ein einseitiger Bund, das ist Gnade, es ist ein Gnadenbund. Und das ist wunderbar. Die Gemeinde des Neuen Testamentes, die Gemeinde Jesu, ist genauso in einem einseitigen Bund wie das Volk Israel. Das ist unsere Rettung, dass das nicht an uns hängt, nicht an mir hängt, nicht an dir hängt, dass Gott uns treu ist, dass Jesus uns treu ist. Aber nur innerhalb dieses Bundes. Das heißt, wenn wir ihm gehören, wenn wir Jesus gehören, beginnt Gemeinschaft durch Jesus Christus dann auch mit den Brüdern und Schwestern. Es gibt außerhalb des Bundes keine Gemeinschaft, weder mit Jesus Christus noch durch ihn miteinander. Wir lesen, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, in der Regel die Worte, zum Beispiel, die uns der Apostel Paulus überliefert, im 1. Korinther 11, 25, da heißt es, ebenso nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl, also nach dem Passahmahl, und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund. In meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Es ist ein einseitiger Bund, den Jesus geschlossen hat, in den du hineingenommen wirst, wenn du dein Leben Jesus anvertraust. Aber es ist ganz und gar Jesu Werk. Dieser Bund hängt nicht von deinem Verhalten ab. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich so innerlich, nehmt es wirklich mit. Wenn du versagst, dann sollst du immer wissen, einer trägt dich immer, einer vergibt immer, einer geht immer mit dir. Er wird nie aufhören, weil der Bund ist einseitig. Das ist eine rettende, herrliche Tatsache. Und wann kommen wir in den Bund mit hinein? Die Heilige Schrift offenbart uns das ganz einfach und klar. Es gibt nämlich eine neutestamentliche Beschneidung. Im Römerbrief Kapitel 2, Vers 29 heißt es, Augenblick, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. In dem Augenblick, wenn du dein Leben Jesus Christus von Herzen anvertraust, wenn der Geist Gottes in dein Leben hineingeht, da wirst du im Herzen beschnitten. Da wirst du in den Bund hineingenommen. Wir gehören dann Jesus. Und er geht mit dir durch dick und dünn. Er geht mit uns durch Corona und ich bin überzeugt, noch durch viel mehr, komme, was da wolle. Diesen Bund wird Jesus immer einhalten, mit dir, mit jedem von uns, mit jedem seiner Kinder weltweit. Dieser Bund ist beschrieben an zwei Stellen in wunderbarer Weise. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, einer der bekanntesten Verse überhaupt aus der ganzen Heiligen Schrift. Aber dann, leicht zu merken, in 1. Johannes, als der erste Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 16. Also Johannesevangelium 3, Vers 16, 1. Johannesbrief 3, Vers 16, die ja sprechen sozusagen, was der Bund bedeutet. In Johannes 3, 16, da ist Gottes Teil dieses Bundes beschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat er dich geliebt, schon als du noch Sünder warst sozusagen, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist beschrieben die Hingabe Gottes, die Hingabe in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz. Diese Hingabe an eine verlorene Menschheit, an einen verlorenen Peter, an einen verlorenen, du kannst deinen Namen einsetzen. Da hat er sich hingegeben aus Liebe schon für dich. Bevor du ihn geliebt hast, als du ihn noch abgelehnt hast, ihn nicht gesucht hast, da hat er dich schon geliebt. Paulus folgt an anderer Stelle daraus, wie viel mehr wird er dich jetzt lieben, wenn du ihm gehörst? Er hat den Bund sozusagen schon eingerichtet durch sein Leiden und Sterben für dich und mich, als wir ihm noch nicht gehört haben. Und in 1. Johannes 3, 16 steht, da ist sozusagen dann, was das für unser Leben bedeutet, die Horizontale, wenn wir das andere als die Vertikale nehmen, so wie das Kreuz, ja. Was bedeutet das für uns, in diesem Bund zu leben? Daran haben wir die Liebe erkannt, die Liebe Gottes nämlich, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, einseitig. Aber dann sagt Johannes weiter, der Apostel Johannes, so müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Wenn jemand die Güter dieser Welt hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Hier ist ausgesagt, was das für uns, wenn wir mit Jesus in dem Bund leben, was das für uns bedeutet. Da beginnt der Geist Gottes in unserem Leben ein Werk, dass wir den Bruder, die Schwester, die in Not ist, nicht mehr allein in Not lassen, sondern dass wir beginnen, mit ihm zu teilen, was uns möglich ist. Das ist auf der einen Seite eine Freiwilligkeit, auf der anderen Seite ist es aber auch das drängende, innere drängende Werk des Heiligen Geistes, dass wir den Bruder in Not nicht allein lassen wollen. Das wirkt der Heilige Geist in uns, diese Wesensveränderung. Und das hat übrigens auch nichts mit Kommunismus zu tun, obwohl der Kommunismus seine Idee ganz eindeutig geistesgeschichtlich aus dieser Stelle bezog, also aus dem Neuen Testament bezogen hat. Der Kommunismus hätte nie in islamischen Gegenden entstehen können, weil die diese Liebe, Beschreibung, dieses Teilen gar nicht kennen. Versteht ihr? Sondern das ist von Menschen, die das Neue Testament und die Christenheit selber drinnen gestanden waren, daraus haben die den Kommunismus und den Sozialismus als Idee entwickelt und haben gemeint, das wäre sozusagen die Umsetzung. Ist natürlich ein völliger Fehlschluss. Aber nur, damit ihr auch ein bisschen diesen Zusammenhang wisst. Es ist so, dass niemand von uns beim anderen die Hilfe in diesem Sinne einfordern kann, sondern es ist ein Ich gebe dir, weil der Herr es mir in meinem Herzen so sagt. Ja, aber es ist eben nicht, wie es im Sozialismus, Kommunismus, wenn du was hast, ich nehme dir alles weg und verteile es unter die anderen. Ich habe ein Recht darauf, dir das zu nehmen, dich zu enteignen. Versteht ihr, was der Unterschied? Ja, da ist der Geist Gottes nicht mehr am Werk, war er auch noch nie am Werk, sondern du gibst dem Bruder oder der Schwester von dir und teilst mit ihm, weil der Geist Gottes dich zu ihm hinführt. Ich kann nicht sagen, du musst mit mir teilen. Versteht ihr den Unterschied? Ja, das ist ein Riesenunterschied. Aber wir haben einen Auftrag. Und diesen Auftrag, dass wir den leben wollen, das bewirkt der Geist Gottes. Und aber dieser Auftrag kommt nicht von Bruder oder der Schwester, nicht von mir, sondern von Jesus, von Gott. Er sagt, teile du mit dem, weil er in Not ist. Er gibt den Auftrag dazu. Das ist ein großer Unterschied. Nicht wir aneinander haben den Anspruch, sondern der Geist Gottes bewirkt das in unseren Herzen. Gemeinschaft leben, das ist ein achter Punkt, den ich da noch habe. Wir sind berufen, Gemeinschaft zu leben. Auch deswegen wird es immer wichtiger, weil die Wehen dieser Weltzeit immer massiver werden. Und ich glaube, deswegen brauchen wir auch die Beziehungen, das Teilen untereinander, wenn es nötig ist, aber auch einfach einander, füreinander da sein, einander ermuntern, weil diese Zeiten nicht einfacher werden. Das ist nicht der Hauptgrund, warum wir Gemeinschaft leben. Der Hauptgrund ist einfach, weil Gott uns so geschaffen hat und weil der Geist Gottes uns dazu neu beruft, wenn wir neu von neuem geboren werden. Aber diese Zeit, Paulus sagt, diese Weltzeit ist böse. Also die Heilige Schrift sagt auf der einen Seite, wir sollen den Obrigkeiten untertan sein, aber sie verglorifiziert nie den Staat, sondern sie weiß, dass das sehr unvollkommen ist und sagt dazu auch, ja, insgesamt ist diese Weltzeit böse. Und wir sollen einen anderen Lebensstil schon mal trainieren, auf den Himmel zu. Aber wir brauchen es auch einfach, weil die Umstände es erfordern, dass wir einander helfen, ermutigen, füreinander da sind, im Geist Gottes. Dazu möchte ich euch einfach ermuntern durch das Wort, was ich austeile. Möchte ich euch ein bisschen die Augen dafür weiter öffnen. Vieles von dem leben viele von euch ja auch. Und das ist so wertvoll. Aber ihr sollt verstehen, dass das auch wirklich Gottes Wille ist. Und dass wir darin wachsen. Und dass du, wenn du es vielleicht noch nicht begonnen hast, dem anderen einfach zu dienen, Gemeinschaft zu teilen, zu ermuntern, dass du es beginnst. Es ist so wichtig. Wenn wir Gemeinschaft leben, wenn wir dazu berufen sind durch Jesus Christus, dann ist es ja nicht so, dass das immer wunderbar klappt, weil wir halt auch noch unsere Ecken und Kanten haben. Ja? Da, wenn wir miteinander was zu tun haben, dann ist es ganz logisch, dass wir uns auch verletzen. Sei es bewusst oder unbewusst. Das bedeutet, wir brauchen Gottes Wirken in uns auch die Bereitschaft zu vergeben, aber auch die Bereitschaft durchaus, wenn wir merken, dass es für den anderen Not, also wenn das einfach wichtig ist, ja, dass wir auch dem anderen helfen, zum Beispiel eine Ecke oder eine Kante zu sehen, damit er das wahrnimmt, dass er damit andere verletzt. Natürlich gehört dazu auch viel Feingefühl, viel Liebe, dass ich jemand das in der richtigen Weise sage. Aber wenn wir in Gemeinschaft miteinander als Gemeinde leben wollen, dann ist es gut, wenn du bewusst diese Entscheidung triffst, ja, ich höre mir auch, wenn der andere mir etwas sagt, ich höre mir das an und ich prüfe das. Und ich bin nicht gleich beleidigt, wenn der andere mich auch mal korrigiert. Wie gesagt, ich muss es ja sowieso für mich selber prüfen und gucken, ist es so? Und gegebenenfalls dann auch davon lernen, mein Leben zu ändern. In Ehe ist es ja nicht anders. Da ist es ja noch viel intensiver. Also meine Frau muss mich häufig ermahnen. Ich habe anscheinend schon noch so manche Ecken und Kanten, ja. Und ja, aber das ist doch normal, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wird bei jedem Ehepaar ein bisschen unterschiedlich sein, aber manches Mal muss man Sachen ansprechen. Ja, das ist gut, wenn man runtergekocht ist, vielleicht das anzusprechen, ja. Aber manches Mal ist es wichtig, das ist auch ein Zeichen von Liebe. Wenn ich dem anderen sage, du, das und das, das verletzt mich sehr. Nun gibt es vielleicht natürlich auch manchmal Dinge, die verletzen dich, obwohl sie nicht verkehrt sind, was der andere getan hat. Es kann sein, ich bin da, ja, was weiß ich, selber irgendwie schon sehr verletzt oder was auch immer. Ja, das gibt es natürlich durchaus. Aber das kann ja jeder für sich selber dann auch prüfen und dementsprechend dann mit umgehen. Aber wir werden Gemeinschaft nicht leben können, wenn wir diese Bereitschaft nicht haben. Mir ist ein Beispiel eingefallen. Der Rick Warren, ein ganz bekannter Pastor aus den USA, ich glaube, wo hat er seine Gemeinde? In Kalifornien, glaube ich, irgendwo. Der dieses Buch geschrieben hat, Leben mit Vision, oder? Und natürlich noch andere, aber der hat von einem Beispiel aus seiner großen Gemeinde erzählt. Einen Mann, den hat er scheinbar halt näher im Auge gehabt. Wenn man mehr als 10.000 Leute hat, ist das natürlich schwierig, alle im Auge zu haben. Der ist nach dem Gottesdienst immer gleich verschwunden. Der hat nie an irgendeiner Hauskreis, Small Group, irgendwas teilgenommen. Nie. Irgendwann ist er krank geworden, ist ins Krankenhaus gekommen und als er wieder entlassen worden ist, irgendwann ist er zum Herrn Pastor hingegangen, hat er Rick Warren so beschrieben und hat sich beschwert, was das für schlechte Gemeinde ist, in der er da ist. Keiner hat ihn besucht und er verlässt die Gemeinde. Das war vielleicht gar nicht so schlecht, ja, wenn so jemand die Gemeinde verlässt. Aber er wollte damit einfach nur zeigen, hey, du hast dich nie an andere hingegeben. Und dann erwartest du aber auch plötzlich andere, die sollen sich an dich hingeben. Ja. Das funktioniert so nicht. Wenn wir Gemeinschaft miteinander leben, zum Beispiel im Hauskreis, in Small Groups, in Dienstgruppen, da ist es viel leichter möglich und da ist ein guter Ort, dass wir auch sagen können, hey, kannst du für das oder das Anliegen bei mir beten? Oder kannst du mir die und die Frage quält mich, können wir das mal miteinander besprechen? Oder ja, da kann ich einfach nach Hilfe fragen. Da kann ich, und andere können mir dienen, auch mit den Gaben des Geistes, können für mich beten, sie können mir ein Wort, ein prophetisches Wort mitgeben, was ihnen einfällt aus der Heiligen Schrift. Und so entwickeln sich die Gaben des Geistes. Die werden, also in allerwenigsten Fällen, ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, wird so sein, dass du ein prophetisches Wort bekommst für die ganze Gemeinde und hast nie vorher irgendjemand im Kleinen prophetische Worte gegeben. Das macht Gott nicht, weil er stellt nicht jemand, der völlig unreif ist, vor viele hin, sondern Gottes Weg ist immer vom Kleinen zum Größeren sich zu entwickeln. Und auch deswegen sind kleine Gruppen, egal wie wir sie nennen, egal, ja, die sind so wertvoll, so wichtig, weil wir dort uns mitteilen können und einander helfen können, dienen können, wo auch praktische Umsetzung, okay, könntet ihr mir vielleicht helfen? Ja, ich muss da meine Wohnung wechseln, muss da umziehen, könntet ihr mir da mithelfen? Oder in der kleinen Gruppe, da kann man miteinander Sachen besprechen und teilen. Mir fällt gerade so ein, einigen unserer älteren Geschwister haben einige von den Jüngeren gerade jetzt in dieser Zeit mit Einkaufen gedient. Es waren auch einige ältere Personen, die nicht zur Gemeinde gehören, für die sie einkauft haben. Das ist auch Liebesdienst, das ist auch Gemeinschaft. Das ist auch Evangelisation. Und ich möchte mich da auch bedanken bei den Jungen, die ihr das gemacht habt. Das ist, wenn man es einmal macht, einfach. Aber wenn du das über mehrere Wochen machst, regelmäßig für jemanden einzukaufen, für mehrere, dann ist das echter Dienst. Dann kostet dir das was. Und das ist eine wunderbare Sache. Das ist Gemeinde. Wenn wir uns in kleinen Gruppen treffen, in Hauskreisen, ja, da kann man auch wenn wir das vielleicht gar noch nicht so erfasst haben, aber man kann sehr leicht auch Freunde, Freundinnen einladen. Da kannst du dir einfach nur kurz vorher überlegen, was ist für denjenigen einfach hilfreich? Ist es jemand, der gerne auch Musik hört, dann könnt ihr ruhig eine gewohnte Lobpreiszeit haben. Ist es jemand, der vielleicht mehr das Zeugnis, wie jemand zu Jesus gefunden hat, braucht, dann macht's doch so und sagt, hey, ich habe den Bernd gefragt, ob er nicht erzählen will, wie er Jesus gefunden hat. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich einfach auch wertvoll ist, zu hören, was bedeutet es, sein Leben Jesus zu geben oder so. Da kann man ganz einfach den Hauskreis ein Stück weit dann darauf einstellen. Die kleine Einheit kann sich sehr flexibel verhalten. Ihr könnt auch jemand von uns Leitern mal einladen. Kein Thema zu sagen, hey, ich lade jemand ein oder für uns als Brüder und Schwestern, wir wollen einfach mal über dieses oder jenes Thema was hören, kann man auch jemanden einladen. Warum nicht? Die ersten Gemeinden, die meisten dieser Gemeinden haben so gelebt. Außer der Gemeinde in Jerusalem gab es keine Gemeinde, die Räumlichkeiten hatte. Die haben sich zunächst alle, nicht weil sie gesagt haben, das muss man so machen und Hausgemeinde ist der Plan Gottes schlechthin. Nein, es war einfach notwendig. Sie hatten keine großen Säle und Räume und Kirchen. Haben sie sich in ihren Häusern getroffen. Aber da sind natürlich die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer in diese kleinen Versammlungen reingegangen. Ja, aber da hat man auch Freunde und Freundinnen dazu eingeladen. In solchen kleinen Gruppen kann Dienst praktiziert werden, eingeübt werden. Da entsteht auch dann Weiterentwicklung, Begabungen werden entdeckt, mehr und mehr. Auch Leitungsbegabungen werden in der kleinen Einheit entdeckt und gelebt. Du wirst nie, zack, auf einen Schlag Leiter von einer Gemeinde sein. Das funktioniert nicht. Sondern die 12 Apostel haben mit Jesus erstmal 3 Jahre gelernt und geübt in der kleinen Einheit und haben dabei anderen gedient. Übrigens, die hätten sich untereinander auch nicht gesucht. Also die haben sich so schrecklich lieb gehabt. Ja. Da hat Jesus so manches mal mit denen handeln müssen. Ja. Also Gemeinde ist einfach so sehr Gottes Werk durch den Geist Gottes. Und der Lebensstil von Gemeinde ist Gemeinschaft und Dienst. Du kannst Gemeinde beschreiben als Gemeinschaft und Dienst. So, ich habe schon Signal gekriegt und ich will damit auch enden. Möchte euch zur Gemeinschaft mit Jesus ermutigen, denn aus dieser Gemeinschaft heraus lebt unsere Gemeinschaft untereinander. Möchte euch noch segnen, wenn ihr möchtet, als Ehre vor dem Herrn, dass er aufsteht. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich, auch in diesen Zeiten. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir sein Heil. Und in 1. Petrus schreibt Petrus noch, und damit möchte ich euch auch segnen, das Ende aller Dinge ist nahe. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen liebt einander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid untereinander gastfreundlich, ohne zu murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. So wird in allen Dingen Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch viel Gnade und wachsende Gemeinschaft.